grüße alle herzlich in dem teuren Namen des Herrn, wünsche uns den überreichen Segen Gottes, den wir alle nötig haben, und auch, dass er mit uns spricht, so dass wir ihn verstehen. Denn damals hat ja der Herr gesprochen und gefragt, habt ihr alles recht verstanden? Viele haben es nicht verstanden, die Seinen haben es verstanden, und so ist es auch noch heute. Fühlt euch einfach wohl in der Gegenwart des Herrn, fühlt euch zu Hause. Wir heißen von mir aus gesehen, von links nach rechts, alle herzlich willkommen aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Österreich, sie aus Tirol und aus Frankreich, aus Belgien, aus Afrika, von überall. Ich möchte nur fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist, lasst mich doch kurz die Hände sehen, wer ist heute zum ersten Mal hier? Steht doch mal bitte auf. Ja? Ganz besonders herzlich willkommen in unserer Mitte. Gott segne euch. Da ist ein Bruder aus Ghana, dann noch ein Bruder und ihr seid auch hier. Gott segne euch in unserer Mitte. Da ist auch ein Bruder. Gott segne dich in unserer Mitte. Und wie schon gesagt, fühlt euch einfach wohl, fühlt euch zu Hause. Wir haben ja die Tage am ersten Wochenende immer als besondere Tage, den ersten Samstag und Sonntag des Monats, um hier vor dem Angesicht Gottes versammelt zu sein, sein Wort zu hören. Und das, was wir hier hören, geht ja auch in alle Welt. Ich weiß nicht, wie viele Länder, aber wahrscheinlich betreuen wir ja insgesamt über 130 Länder. Das Wort des Herrn erreicht tatsächlich die Enden der Erde. Ich möchte auch einen ganz kurzen Bericht geben vom letzten Monat im Februar, der ja der kürzeste Monat ist, haben Bruder Menert und ich Reisen gemacht in Länder, die wir vorher noch nie betreten und besucht hatten. Wir waren im Sudan, wir waren in Äthiopien und dann auch in Armenien. Gott hat einfach Türen aufgetan und auch die Herzen, damit sein Wort ausgesät werden kann als der göttliche Same. Und wir sind sehr froh darüber, besonders im Sudan und auch in Äthiopien, in Baptistengemeinden, lutherischen Kirchen, koptischen Kirchen, Pfingstgemeinden. Die Türen sind einfach überall offen. Das Wort erfüllt sich, dass Gott einen Hunger sendet, sein Wort zu hören. Amen. Und da wir nicht wissen, wo die Kinder Gottes zerstreut sind, nehmen wir jede Gelegenheit wahr, die sich uns bietet, um dann das Wort des Herrn zu bringen, damit der Ruf ergehen kann. Besonders in Äthiopien haben wir uns gefreut, offene Türen, offene Herzen. Amen. Und wenn man dann sieht, wie primitiv die Leute wohnen und wie sie doch ihre Herzen öffnen, das Wort zu empfangen, dann schauen auch wir nicht auf die Umstände, nicht auf die Einfachheit, sondern vertrauen Gott, dass er aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sein Volk aus Gnaden herausruft. Amen. In Armenien, was auch auf eine bestimmte Art besonders, es waren etwa 130 Baptistenprediger aus dem ganzen Lande für 2 Tage zusammengekommen. Und wir haben tatsächlich den Heilsplan unseres Gottes darlegen können. Und immer wieder haben wir es gehört, dass sie einfach gesagt haben, das ist unfassbar. Bis heute haben wir die Dinge nicht gewusst. Ihr wisst ja, die meisten wissen nur das, was in Bibelseminaren gelehrt wird. Sie kennen den Heilsratschluss Gottes nicht. Und dann kamen auch Brüder aus dem Iran, 1300 Kilometer, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und wir haben von ihnen erfahren, dass auch sie schon seit 15 Jahren vertraut sind mit der Endzeitbotschaft, mit dem, was Gott uns verheißen und was er gegenwärtig tut. Alles in allem können wir Gott nur danken für das, was er gegenwärtig tut. In Armenien hatten wir es besonders gut. Wir haben den Berg Ararat ja direkt vor uns gesehen, haben ein paar Fotos machen können. Und als ich dann den Brüdern sagte, hier ist ja unser Zuhause, hier haben meine Urgroßeltern gewohnt, dann haben sie mich angeschaut und dachten, ja, wie ist das denn möglich? Aber so stimmt's, so stimmt's. Es steht in 1. Mose 9, Vers 19 geschrieben, dass die ganze Erde von den 3 Söhnen Noahs bevölkert worden ist. Und dort sind sie aus der Arche herausgekommen. Und von da ist die ganze Erde bevölkert worden. Ob in Afrika, ob Asien, ob Europa, da sind unsere Wurzeln gewesen. Und wer es noch genauer nachlesen will, Apostelgeschichte 17, Vers 26. Einfach wunderbar, dass wir die Gelegenheit haben, alle diese Völker zu besuchen. Und man bekommt auch vieles mit, auch politisch mit, militärisch mit, wenn man feststellt, was alles vor sich geht, auch auf militärischem Gebiet, wie hohe Auszeichnungen auf den Schulterblättern sind, Generäle aus verschiedenen Ländern planen, was alles getan werden soll. Man möchte eigentlich nicht auf Einzelheiten eingehen, aber wie in Offenbarung 17 geschrieben steht, dass alle Völker ihre Macht zur Verfügung stellen müssen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Und so geschieht es auch jetzt. Ich möchte nicht vergessen, unsere Brüder aus Rumänien besonders herzlich willkommen zu heißen. Ihr wisst ja, Rumänien ist das Land in Europa, das Gott am meisten gnädig heimgesucht hat. Dann habe ich hier eine Anzahl Artikel gebracht, auf die wir nicht näher eingehen werden, aber speziell, was über die Mormonen gesagt wird oder was sie lehren, es hat mich einfach schockiert. Wir haben ja vor kurzem gehört, was mit dem Islam ist, wer Allah ist, nämlich nicht Gott, sondern der uralte Mondgott. Und jetzt hat Gott es zugelassen, dass durch die Spiele in Salt Lake City auch über die Mormonen und ihre Lehre geschrieben worden ist. Ein lutherischer Pfarrer hat sich zur Aufgabe gemacht, namens George Mather, um ganz kurz zu berichten. Alles werde ich nicht lesen, auch nicht von den 10 Zeilen, die vor mir sind, weil es einfach Gotteslästerung ist, was diese Menschen glauben, die manchmal zur Haustür kommen, adrett gekleidet und wünschen immer alles Gute und Gottes Segen und möchten ja mit uns sicher über Gott sprechen. So fromm hört sich das alles an. Hier steht geschrieben, Gott Vater ist pausenlos sexuell tätig und zeugt mit seinen vielen Frauen Geistkinder, darunter jede Menge Engel, zwei Drittel Gute, ein Drittel Böse. Und dann geht's weiter. Jeder Mensch lebt zunächst als eine von Gott Vater und Mutter gezeugte Seele, bis er einen Leib bekommt und so weiter und so weiter. Es geht einem kalt und heiß über den Rücken, wenn man solch gotteslästerliche Dinge lesen muss. Dann haben wir, oder liest, muss, ist ja nicht gesagt. Dann haben wir hier in der deutschen größten Tageszeitung Die Welt die Abbildung von der Frau, die auf dem Tiere sitzt, schwingt die Europaflagge mit den 12 Sternen. Und dann heißt es, jetzt muss Europa endlich spuren, muss springen. Und dann wird vorausgesagt, was alles das vereinte Europa mit sich bringen wird. Und dann haben wir hier die Artikel, die schon sagen, was geschehen wird. Nämlich, dass die Ölländer, die ja Milliarden und Billiarden Dollar haben, dass sie den Beschluss gefasst haben, bis zum Jahre 2003 halb auf Euro umzustellen, vom Dollar weg, um dem Euro sozusagen die nötige Kaufkraft zu verleihen. Es ist hier einiges geschrieben worden und dann auch besonders über Papst Pius den 12. und über Hitler, über das, was er in den Jahren, als er im Amt war, gesagt hat. Hier steht es geschrieben, in Geheimarchiven entdeckte Gumpel einen Brief, den Pius der 12. im Jahre, in den Kriegsjahren geschrieben hat, und dann wird aufgeführt, was er geschrieben hat. Und dann steht im Herbst 42, vor dem Foto Hitlers sprach er, Herr unser Gott, wir rufen dich an für deinen Diener Adolf Hitler. Und ja, jetzt kommen eine Anzahl Dinge aus den Geheimarchiven hervor, aber das wird sich alles in Grenzen halten. Die ganze Wahrheit wird nie auf Erden zum Vorschein kommen. Dann haben wir hier den Artikel, was den Irak und Saddam Hussein betrifft. Papst fordert, die Sanktionen gegen Irak zu beenden. Und wenn der es fordert, dann müssen die Politiker einfach spuren. Was mich sehr betrübt hat, ist, was mit Daniel Pearl geschah. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Der US-Journalist, der für den Wall Street Journal gearbeitet hat, ist in Karachi gekidnappt worden. Und wenn man die Fotos sieht, was man mit ihm getan hat, und die Islamisten haben ihn den Satz aussprechen lassen, ja, ich bin Jude, ja, mein Vater ist Jude, und im nächsten Augenblick zeigen es die Kameras, wie ihm der Hals abgeschnitten worden ist. Wir wollen mehr für Israel beten. Dann haben wir hier Herrn Haider und Stoiber abgebildet auf der schönen Frontseite, wie sie ihre Erklärungen abgeben. Hier haben wir den Herrn Pearl in Ketten gefesselt und so weiter. Wir sehen also, dass sich eine ganze Menge tut und wir dürfen Gott danken. Danken, dass er unsere Augen geöffnet und dass wir die Zeit erkennen dürfen, in der wir leben. Dann nur noch zum Schluss und dann werden wir zur Wortbetrachtung übergehen. Sexueller Missbrauch bringt Kirche in Verruf. Katholiken in den USA erschüttert Übergriffe auf Kinder. Und dann werden die Dinge aufgeführt. 90 Priester haben sich vergangen. Über 10 Millionen Dollar Schweigegeld bezahlt. Und dann ist dem Justizminister, der ja zu den Assemblies of God gehört, John Ashcroft, ein gläubiger Mann, ein ordinierter Pfingstprediger, dem ist, nachdem er das alles gehört hat, der Kragen geplatzt. Ich lese, Zitat, der amerikanische Justizminister John Ashcroft hatte noch 1998 die katholische Kirche öffentlich als Satanswerk und den Papst als Antichristen bezeichnet. Es gibt noch Leute, denen der Kragen platzt und noch Menschen, die es wagen, etwas zu sagen. Dann haben wir hier eine Broschüre und in der will die katholische Kirche dem Islam die Trinität klar machen, nämlich, dass Gott aus drei Personen besteht. Haben auch ein schönes Motiv gewählt, gleich drei schöne Puppen, schön eingerahmt. Und dann beginnen sie sofort mit 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 26. Lasset uns Menschen machen. Und dann haben sie einfach hier ihre Fantasie laufen lassen und wollen die Moslems überzeugen, dass Gott aus drei Personen besteht. Gott ist ewig und immer ein Gott gewesen und wird ewig und immer ein Gott bleiben. Er kann sich offenbaren als Schöpfer, als Retter, als Richter, als König. Er kann sich als Vater im Himmel, im Sohne auf Erden, in uns durch den Heiligen Geist offenbaren. Er bleibt aber ein und derselbe Gott. Eigentlich müsste man diesen Leuten schreiben, dass sie nicht nur 1. Mose 1, Vers 26, sondern auch 1. Mose 11, Vers 7 und dass sie Jesaja 6, Vers 8 und dass sie Hiob 38 von Vers 4 bis 7 und dass sie 2. Chronik 18, Vers 18 und noch eine Anzahl Bibelstellen lesen, um zu wissen, zu wem Gott, der Herr, gesprochen hat. Wenn wir besonders auch in 2. Chronik 18 nachlesen, da sah der Prophet den Herrn auf seinem Throne und das himmlische Heer zu Rechten und zu Linken. Und dann sprach er zu denen, die ihn umgeben haben. Genauso berichtet es der Prophet Jesaja im 6. Kapitel. Ich habe den Herrn auf seinem Throne sitzen sehen und das himmlische Heer war um ihn herum. Ich meine, wenn die Leute an drei Personen glauben, dann müssen sie Matthäus 6, Vers 9 umdichten, dann müssen sie das Vaterunser umschreiben, dann sollten sie eigentlich nicht nur beten, unser Vater, der du bist im Himmel, dann sollten sie weiter beten, unser Sohn, der du bist im Himmel und unser Geist, der du bist im Himmel. Nein, Gott ist und bleibt ein Gott. Und das für immer und ewig. Wer in 1. Korinther, dem 1. Kapitel, die ersten Verse liest, da steht geschrieben, die Gnade Gottes sei mit allen. Und der Gruß ist immer von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Stellt euch vor, man würde aus dieser Anrede einfach die Trinität machen und würde zum Beispiel in 1. Korinther, dem 1. Kapitel, in Vers 2 den Text umändern und schreiben oder sagen, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Stellt euch vor, man würde hier einsetzen, einfügen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Gott, unserem Sohn und von Gott, dem Heiligen Geist. Was wäre das dann? Aber im Grunde genommen machen sie es ja, wenn sie den Segen sprechen, dann immer im Namen Gottes des Vaters. Und ihr kennt ja alle die Formel, man braucht es nicht noch einmal hervorzuheben oder zu betonen. Mir kam folgender Gedanke: Alle Brüder, die vor uns gedient haben, hatten es wesentlich einfacher, als wir es heute haben. Selbst Paulus brauchte sich noch nicht mit der Trinitätslehre auseinanderzusetzen, noch nicht mit der Trinitätstaufe auseinanderzusetzen. Paulus ist heimgegangen oder in die Herrlichkeit eingegangen, ehe Johannes auf der Insel Patmos im Jahre 96 die Offenbarung empfangen und geschrieben hat. Wir haben es heute wesentlich schwerer. Die Zeit, in der wir angekommen sind, ist wichtiger. Es ist die wichtigste Zeit in der gesamten Heilsgeschichte überhaupt. Amen. Und wenn uns Bruder Rust das Wort vorgelesen hat aus dem Timotheusbrief, dankbar bin ich dem, 1. Timotheus, 1. Kapitel. Ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich dankbar geworden bin, dafür, dass Gott mich in seinen Dienst gesetzt hat. Ich bin dankbar für die Offenbarung, dankbar für das Vorrecht, dass ich jetzt leben darf, dass Gott mir sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat. Aber ich kann nicht sagen, dass ich dankbar bin, diesen Dienst ausführen zu müssen. Es ist kein einfacher Dienst. Und ich musste so daran denken, wie viel Kritik mit dem Dienst einhergeht. Einfach ist es nicht. Und ihr wisst, in einigen Wochen werden es 40 Jahre sein. 40 Jahre seit der direkten Berufung. Und ich habe es weltweit gesagt und kann es hier auch wiederholen. Solange ich meine Hand aufs Herz und die andere auf die Bibel legen kann und sagen, dass ich die direkte, urgewaltige, alles durchdringende, gebietende Stimme des Herrn gehört habe. Aber bitte, höret genau zu. Paulus hat in seiner Zeit die Gemeinden geordnet. Überall, wo er nicht Älteste einsetzen konnte, hat er dem Timotheus gesagt, dass er Älteste einsetzen soll. Und wenn wir das Neue Testament in seiner göttlichen Ordnung betrachten, in den vier Evangelien haben wir den Bericht von der Geburt unseres Erlösers bis zu seiner Himmelfahrt. Dann haben wir die Apostelgeschichte mit der Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Wir haben dann die Lehre über Taufe und was alles dazu gehört. Dann kamen die Briefe an die einzelnen Gemeinden, wo mit Geistesgaben und mit den fünf Diensten, wo alles geordnet wurde. Und dann folgte als Abschluss die Offenbarung mit den 22 Kapiteln. Es war einfach. Und jetzt sagt ein Bruder Frank, mir hat der Herr geboten, gründe keine lokalen Gemeinden. Ja, stellt euch vor, jeder kann doch kommen und sagen, Bruder Frank, stimmt das denn mit dem überein, was Paulus in seiner Zeit gelehrt und geglaubt und praktiziert hat? Meint ihr, dass ich es nicht weiß, mit wie viel Not diejenigen einhergehen, die der Botschaft Gottes Glauben geschenkt haben? Meint ihr nicht, dass ich die Argumente der Leute auch weiß? Und trotzdem kann ich meine Hand aufs Herz legen. Und trotzdem kann ich die andere auf die Bibel legen. Denn schaut, es ist tatsächlich so. Damals war der Anfang. Und jetzt ist die Vollendung. Es sind schon genügend Gemeinden gegründet. Wie könnte ich mich damit befassen, in den verschiedenen Ländern und Städten Gemeinden zu gründen? Ich bin doch nur einen oder zwei Tage in der Stadt und in der und in der. Mir hat der Herr geboten, von Stadt zu gehen, um sein Wort zu verkündigen. Und das tue ich gemäß dem Wort des Herrn. Aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass unter dem Volke Gottes doch manche Gespräche stattfinden und nicht immer lässt der Feind alle in Ruhe. Er wird immer versuchen, Zweifel zu streuen. Solange ich, Ewald Frank, sagen kann, die Worte meines Zeugnisses sind genauso wahr wie jedes Wort, das Paulus als Zeugnis gegeben und in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Ich habe es nicht nötig, dem etwas hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen, und ich werde mich hüten, den Herrn zu korrigieren. Hat nicht Bruder Brenham gesagt, aus dieser letzten Erweckung wird nicht eine neue Denomination, sondern die Brautgemeinde Jesu Christi hervorgehen. Es ist Herausrufungszeit, Zubereitungszeit. Und deshalb müssen wir auch diesbezüglich Klarheit von Gott aus der Heiligen Schrift haben. Lasst uns einiges aus dem Worte betrachten. Vielleicht sollte ich mich nur darin korrigieren und mit Paulus übereinstimmen und sagen, dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Jesus Christus, dafür, dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Doch auch wenn ich manchmal sage, Herr, nimm einen anderen, es reicht, dann werden wir weitermachen mit Gottes Hilfe, bis er jemand anders findet. Lasst uns zu Psalm 33 gehen und dann eine Wortbetrachtung machen, um uns vor Augen zu führen, was der Herr mit der neutestamentlichen Gemeinde vorhat, wozu er sie bestimmt hat. Das Vorbild war schon Israel im Alten Testament. Und ich möchte mit Psalm 33 beginnen. Hier lesen wir von Vers 3. Psalm 33 von Vers 3. Singet ihm ein neues Lied, lasst laut die Saiten erklingen mit Jubelschall, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Ehe Paulus treu sein konnte, hat er die Treue Gottes hervorgehoben und so auch der Psalmist. Weiter, er liebt Gerechtigkeit und Recht, von der Gnade des Herrn ist die Erde voll. In Vers 6, durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall und er legt Fluten in Vorratskammern. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Das Wort des Herrn wird nie leer zurückkommen. Es wird immer das ausrichten, was er ausgesprochen hat. Unsere Worte mögen leere Worte sein, doch Gottes Wort kehrt nie leer zurück, sondern richtet immer aus, auch in dieser Zeit unter dem Volke Gottes, wozu es gesandt wurde. Und wenn wir den Dienst Bruder Brenhims hervorheben, dann nicht, weil wir Lust dazu hätten, es zu tun, sondern weil wir nicht an dem vorbeigehen können und wollen und dürfen, was Gott für unsere Zeit verheißen und was er vor unseren Augen erfüllt hat. Amen. Gott hat einen Propheten verheißen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn hereinbrechen wird, und sagt es mir, gibt es auf Erden unter all den Charismatikern, unter all den Hollywood-Evangelisten einen Mann von Gott gesandt, der die Offenbarung Jesu Christi hat? Gibt es einen, der die biblischen Lehren neu auf den Leuchter gestellt hat? Ich kenne mich doch darin aus. Seit 1949 habe ich es doch persönlich miterlebt. Alle sind in dem geblieben, wo sie vorher drin waren. Gott hat Bruder Brenhim dazu gebraucht, um die biblischen Lehren, die Lehre der Apostel, neu auf den Leuchter zu stellen, um das Licht von der Finsternis zu scheiden, Amen. Den Irrtum von der Wahrheit zu lösen. Und nur die Wahrheit macht uns frei. In Vers 10 steht, der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken der Völker vereitelt. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn Paulus in Apostelgeschichte 20 schreiben lässt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, dann wusste er, wovon er spricht. Und dann lesen wir, und das ist der Vers, auf den es mir ankommt, Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das zum Eigentum er sich erwählt hat. Bitte behalte diesen Begriff, dem Volk, das zum Eigentum er sich erwählt hat. Gehen wir damit zur 2. Mose, dem 19. Kapitel. 2. Mose, Kapitel 19, von Vers 5. 2. Mose 19 von Vers 5. Und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Bitte behalte das Wort Eigentum, mein besonderes Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten verkündigen sollst. Ihr sollt mir aus allen Völkern das Eigentum, ein besonderes Eigentum sein. Ihr Lieben, was ist Eigentum? Eigentum ist das, was dir oder was Gott gehört. In unserem Lande spricht man von Eigentumswohnung. Wenn jemand eine Eigentumswohnung hat, dann gehört sie ihm. Dann kann er nicht rausgesetzt werden. Dann kann niemand kommen und sagen, in 4 oder 8 oder 12 Wochen müssen Sie hier raus. Eigentum ist Besitztum. Da gehört man hin, weil es dir oder mir oder uns gehört. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist sein Eigentum. Und wir alle, die wir durch das Blut des Lammes erkauft worden sind, gehören nicht mehr uns selber. Er, der uns erkauft hat, ihm gehören wir an. Sein Eigentum sind wir geworden aus Gnaden. In 5. Mose im 7. Kapitel ist der Gottesmann noch einmal auf diesen Gedanken eingegangen. 5. Mose 7, Vers 6 und 7. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein geheiligtes Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Eigentumsvolk. Es gehörte dem, der es erkauft hat, herausgeführt hat. Aus allen Völkern hat Gott Israel als sein Volk über Abraham, Isaak und Jakob erwählt. Nicht wie ein Mr. Arafat, der in Kairo geboren, aber in seinem Pass steht Jerusalem als Geburtsort geschrieben. Auch da muss er mit Lug und Trug umgehen, um so eine gefälschte Legitimation auf Jerusalem stellen zu können. Nein, Gott hat das alttestamentliche Bundesvolk herausgeführt. Es war und ist und bleibt sein Eigentum.
Amen.
Genauso mit der neutestamentlichen Gemeinde. Wir gehören nicht einem Weltkirchenrat. Wir sind keinem Gremium unterstellt. Christus ist das Haupt der Gemeinde.
Amen.
Und wir bilden seinen Leib, die Grundfeste der Wahrheit.
Amen.
Wie in 1. Timotheus 3, Vers 15 geschrieben steht. Dann haben wir das Wort in der 2. Chronik, wovon Gott geschrieben steht, und alle Himmel, Himmel vermögen dich nicht zu fassen. Hat es vorgezogen, bei den Menschen zu wohnen, weil er ein Eigentum hier auf Erden hat? Aber jetzt kommt der Punkt, ihr Lieben, und das ist die traurige Seite des Volkes Gottes. Einerseits wunderbar von Gott erwählt, sein Eigentum geworden zu sein, ein Volk von Königen und Priestern durch Gottes Gnade, seine Eigentumsgemeinde zu bilden. Doch in Johannes 1, Vers 6 steht geschrieben, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier ist der Punkt. Wir können Gemeinde des lebendigen Gottes sein, müssen aber darauf Acht geben, wenn er zu uns kommt, mit uns redet und sich offenbart, dass wir ihn aufnehmen, dass sein Wort in unsere Herzen Einlass findet. Ich lese uns das Wort aus Johannes, dem ersten Kapitel. Hier steht es ja geschrieben von dem Dienst Johannes des Täufers in Vers 5. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen oder begriffen. Und dann lesen wir weiter in Vers 10. Von dem Licht, es war in der Welt, und die Welt war durch ihn geschaffen worden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber unter all diesen, die ihn nicht aufnahmen, gab es solche, die ihr Herz aufgetan haben. Und deshalb steht in Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden, ja, nämlich denen, die an seinen Namen glauben.
Halleluja.
Genauso ist es in unserer Zeit. Nur wer ihn, den Herrn, aufnimmt, sein Wort von Herzen glaubt, der wird die Möglichkeit bekommen, wie er geschrieben steht, ein wahres Kind Gottes zu werden, das in den Glaubensgehorsam hineingeführt wird und nicht auf eigenen Wegen weitergeht. Im Propheten Malachi, wo wir die beiden Verheißungen finden, einerseits für das erste Kommen Christi und den Vorläufer in Kapitel 3 von Vers 1 und dann aber auch, ehe die Verheißung gegeben wurde, dass der Herr einen Propheten senden würde vor dem schrecklichen Tag, lesen wir Malachi 3 in Vers 16 und 17. Als sich dann aber auch die Gottesfürchtigen miteinander besprachen, merkte der Herr auf und hörte ihnen zu, und es wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und vor seinem Namen Hochachtung haben. Erst muss uns sein Name geoffenbart werden, und dann müssen wir göttlichen Respekt und Hochachtung vor dem neutestamentlichen Bundesnamen unseres Herrn haben, in dem alles Heil liegt. Und dann steht in Vers 17, sie sollen mir, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen, an dem Tage, wenn ich es vollführe, ein Sondereigentum sein. Nicht nur Eigentum, ein Sondereigentum sein, und ich will schonend mit ihnen verfahren, wie ein Vater schonend mit seinem Sohne verfährt, der ihm dient. Also, ehe der große und schreckliche Tag kommt, zwischen der Sendung des Vorläufers bei dem ersten Kommen Christi und der Sendung des zweiten, des letzten Propheten, haben wir die Verheißung, sie sollen mir, so hat der Herr gesprochen, an dem Tage, wenn ich es vollführe. Nicht in der Zwischenzeit, sondern wenn Gott zur Vollendung seines Werkes ansetzt, Amen. Wenn er sein Erlösungswerk zum Abschluss bringt, wenn er es vollführt, dann sollen die, die Anteil daran haben, ein Sondereigentum Gottes sein, und er wird schonend an ihnen vorübergehen oder schonend mit ihnen verfahren, wie ein Vater schonend mit seinem Sohne verfährt, der ihm dient. Ja, hier ist auch noch wieder ein Punkt, der ihm dient, der gehorsam ist, der sich an die göttliche Hausordnung hält, der nicht eigene Wege geht, sondern in den Wegen Gottes wandelt, wie ein Vater schonend mit seinem Sohne verfährt, der ihm dient. In Vers 18, da werdet ihr dann wieder den Unterschied wahrnehmen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und der ihm nicht dient. Wenn wir heute in die Christenheit schauen, und das sagen wir nicht, um zu urteilen, aber alle meinen es gut und alle meinen, Gott zu dienen. Und wenn man genau hinschaut, haben sie alle ihre eigenen Wege, ihre eigenen Lehren, aber Gott hat einen neuen Anfang gemacht. Er hat einen neuen Bund gemacht, hat uns ein neues Herz, hat uns einen neuen Geist, ein neues Leben aus Gnaden geschenkt. Denn hier ist der Punkt. Nur wer ein neues Leben von Gott empfängt, kann sich im neuen Bund dem Willen Gottes unterordnen. Der alte Mensch kann sich dem Willen Gottes nicht unterordnen. Und der natürliche Mensch vernimmt die Dinge, die vom Geiste Gottes kommen, nicht. Sie sind ihm eine Torheit. Aber das Geistliche muss in uns hineingelegt werden durch den Geist Gottes. Und wie wir oft schon gesagt haben, dass eine übernatürliche göttliche Substanz muss in uns hineingelegt werden. Und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht Menschenwort. Gott hat sein Wort menschlich begreiflich für uns gemacht, hat es zum Ausdruck gebracht in einer Weise, dass wir es verstehen können. Aber es bleibt für immer Gottes heiliges Wort. Und wie Paulus geschrieben hat an die Thessalonicher, ihr habt Gottes Wort, das wir gepredigt haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen, was es auch in Wahrheit ist. Also, es gibt eine Eigentumsgemeinde. Gottes ausschließliches Eigentum, und Gott hat Wohnrecht unter seinem Volke. Er hat schon durch Mose ankündigen lassen, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein. Als David ein Haus bauen wollte, sprach Gott, du wirst mir kein Haus bauen, du hast Blut vergossen, aber dein Sohn wird ein Haus bauen. Und dann spricht Gott, ich werde dein Haus bauen. Was war es? Und wenn wir dann zum Hebräerbrief gehen, Gottes Haus sind wir, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Wohnstadt, da wo Gott sich wohlfühlen möchte, wo er reden, retten, wandeln und sein Werk in unserer Mitte tun möchte. Dann haben wir das herrliche Wort in Epheser, dem ersten Kapitel, Epheser, erstes Kapitel, wo uns der Begriff der Gemeinde immer wieder neu vor Augen geführt wird, Hier geht's um die Eigentumsgemeinde. Bitte denkt daran, Gott hat nicht eine Sache gepachtet, um zu kommen und zu gehen. Gott hat den Preis bezahlt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Lamm Gottes hat das Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen. Wir sind teuer erkauft worden, deshalb sollen wir Gott Ehre bereiten. Hier heißt es in Epheser, dem ersten Kapitel von Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, und jetzt höret gut zu, der das Angeld oder Unterpfand für unser Erbe, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. So, es ist eine Eigentumsgemeinde. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Die Seele ist erlöst. Wir haben Frieden mit Gott gefunden. Wir warten gemäß Römer, dem 8. Kapitel, darauf, dass das Vergängliche die Unvergänglichkeit anzieht und gemäß 1. Korinther 15 das Sterbliche die Unsterblichkeit anzieht. Doch hier wird uns gesagt, dass wir mit dem verheißenen Heiligen Geist als Eigentumsgemeinde des Herrn versiegelt worden sind auf dem Tag unserer Leibeserlösung. In Ergänzung dessen steht im 4. Kapitel in Vers 30 geschrieben, Epheser 4, Vers 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Alle Bitterkeit, aller Zorn, Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan. Überhaupt alles boshafte Wesen, zeigt euch vielmehr gütig und herzlich zueinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Die Vergebung Gottes in Christo ist vollkommen und der Herr gedenkt der Sünden nicht mehr. Auch wir müssen alle Frieden mit Gott finden und wenn wir ihn haben, Frieden untereinander halten. Ja, das Band der Liebe durch den Frieden behalten, denn wir haben Frieden mit Gott empfangen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bitte vergessen wir es nicht, die Eigentumsgemeinde wird versiegelt auf den Tag der Leibeserlösung. Im Alten Testament, vielleicht noch 5. Mose 14, Vers 2, hier hat der Gottesmann noch einmal darauf hingewiesen, welch eine Stellung Israel nach der Erlösung und Herausführung vor Gott, dem Herrn, innehatte. 5. Mose, Kapitel 14, Vers 2. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein geheiligtes Volk, und dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die es auf dem ganzen Erdboden gibt, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Und dann gab er Vorschriften, die seinem Eigentumsvolk im Alten Testament mit auf den Weg gegeben worden sind. Genauso haben wir das Wort Gottes und es ist unseres Fußes Leuchte geworden. Gehen wir zu Titus dem zweiten Kapitel, Titus Kapitel 2. Hier lesen wir von Vers 14. Titus 2, von Vers 14. Der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen. Verzeihung. Und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Ein Eigentumsvolk, abgesondert, gereinigt, Gott geweiht, in seinen Wegen wandelnd, mit dem Erlöser und als Erlöste untereinander verbunden in der göttlichen Liebe, die am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist. Im Petrusbrief lesen wir Ähnliches. 1. Petrus, 2. Kapitel, 1. Petrus, 2. Kapitel von Vers 7, auch in Anlehnung an das, was im Alten Testament schon geschrieben steht. 1. Petrus 2, von Vers 7. Euch aber, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Unglauben oder Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Und jetzt kommt unser Teil. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk oder die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk. Wir sind Gottes heiliges Eigentum, ihm für Zeit und Ewigkeit geweiht. Und das müssen oder dürfen wir im Glauben annehmen und dem Herrn dafür danken. Und dann wird er das aus uns machen, wie er schon Bruder Russ einleitend sagte. Wir singen nicht nur von bestimmten Dingen, sondern möchten sie auch persönlich erleben. Gott ist ein Gott der Tat. Nicht nur Bekehrung in einer Predigt, sondern Bekehrung derer, die die Predigt hören. Nicht nur Wiedergeburt als Thema, sondern Wiedergeburt als Erlebnis. Und manchmal passiert es, dass Leute kommen und mich schon oft genug im Laufe der Jahre gefragt haben. Seid nicht zu erstaunt über diese Frage, ist mir oft genug gestellt worden. Bruder Frank, kannst du mir sagen, ob ich die Geistestaufe schon erlebt habe oder nicht? Ja, ich kann nur sagen, ob ich sie erlebt habe. Ich kann nur nicht sagen, ob du sie erlebt hast. Du musst mir sagen können, ob du sie erlebt hast. Darauf kommt es doch an. Nicht ob ich, wie kann ich denn sagen, was du erlebt hast? Ich will damit nur hervorheben, es genügt nicht, dass wir uns auf einen Prediger und das, was er sagt, verlassen. Wir brauchen unsere persönlichen Erlebnisse mit dem Herrn. Alles, was die Heilige Schrift lehrt, muss unser persönliches Heilserlebnis aus Gnaden werden. Hier lesen wir es noch einmal in 1. Petrus, dem 2. Kapitel, im 9. Vers. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk, und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat.
Amen.
Wir sind in der Tat aus der Finsternis herausgenommen worden und in das Reich Gottes, darin ist nur Licht, sind wir versetzt worden.
Amen.
Und in Vers 10 steht geschrieben, euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen.
Amen.
Fassen wir zusammen, worum es geht. Vielleicht noch Hebräer, das zweite Kapitel. Hier hat der Gottesmann ja auch noch einmal ausgeführt, was in dem Erstgeborenen geschah und für uns alle auch von Bedeutung ist. Zum Beispiel in Hebräer, dem zweiten Kapitel, lesen wir von Vers 13, Hebräer Kapitel 2 von Vers 13, und zwar folgendes, vielleicht im Vers 12 mit. Indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Und an einer anderen Stelle, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
Amen.
Wer das zum Johannesevangelium nimmt, da spricht unser Herr, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hier geht es nicht darum, dass wir eine Gemeinde beitreten, sondern darum, dass wir unser persönliches Heilserlebnis mit Gott machen und dann auch hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Denn hier ist tatsächlich der Unterschied zwischen Berufung und Auserwählung. Die Berufenen hören, aber sie glauben nicht und sie befolgen das Gehörte nicht. Die Auserwählten hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihnen wird es geoffenbart. Sie nehmen das Wort, das Gott sendet, auf und an. An ihnen erfüllt sich, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich an oder auf.
Amen.
Damals war es Johannes der Täufer, ein Mann von Gott gesandt. Und dann, so haben wir es oft genug gesagt und werden es weiterhin tun. Als Bruder Brenhim den Auftrag bekam, fiel das Wort gesandt. Einmal sehr wichtig, das Wort gesandt ist in Verbindung mit einem göttlichen Auftrag das Wichtigste. Er, der mich gesandt hat, ist mit mir. Gott sandte seine Knechte und Propheten früh und spät. Jeremia 23, ich habe diese Propheten nicht gesandt, aber sie haben es eilig. Und er sagt, sie verkündigen euch Wind und haben euch Gesichter erzählt, die sie gar nicht gesehen haben. Und dann wird hervorgehoben, dass Gott eine Sendung ausspricht, und eine Sendung Gottes ist immer mit dem Wort der Verheißung verbunden. Dem Abraham gab der Herr die Verheißung in 5. Mose 15, Vers 13, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft befreien. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott Moses. Er sprach, ich bin gekommen, um zu befreien, aber ich sende dich. Und Mose fragte, wenn ich nun sagen soll, wer mich gesandt hat, wie heißt du? Wie ist dein Name? Ihr könnt es nachlesen, 2. Mose 3 bis 2. Mose 6. Er hatte eine göttliche Sendung, einen Auftrag. Und dem Paulus wurde genauso gesagt, ich werde dich zu den Heiden senden. Es war eine Sendung, ein göttlicher Auftrag, eine göttliche Sendung. Johannes, ein Mann von Gott gesandt. Immer eine göttliche Sendung. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich sie nicht, stünde ich heute gar nicht hier. Ich würde eure Zeit nicht vertun und meine auch nicht. Aber aufgrund der direkten Berufung und Sendung muss das Wort der Verheißung in alle Welt getragen werden. Amen. Und Gott hat hier an diesem Ort dafür gesorgt, dass der ganze Heilsplan Gottes verkündigt werden kann und in alle Welt verbreitet und überall hin gesandt werden kann. Es ist eine Sendung für das Volk Gottes vor der direkten Wiederkunft Jesu Christi. Wir haben uns nicht in diese Sendung hineingestellt. Wir sind von Gott hineingestellt worden. Ich habe den Herrn nicht darum gebeten. Das könnt ihr alle gut begreifen. Kein Mensch hat es wissen können, was Gott vorhat. Seid einmal ehrlich. Habe ich 1955 überhaupt begreifen können, was Gott in seinem Worte verheißen hat? Habe ich 1958, 1962, wenn Gott nicht mit mir gewesen wäre, dann wäre ich doch mit allen anderen den breiten Weg gegangen und hätte eine schöne Position bekommen und vielleicht noch Ansehen damit verbunden. Aber Gott wacht über seinem Wort. Und wenn geschrieben steht, dass er einen Hunger senden wird, nicht nach Brot, sondern einen Hunger, die Worte Gottes zu hören. Und wenn der Herr die geistliche Speise, das verborgene Manna uns aus Gnaden geschenkt hat, dann ist es doch unsere Aufgabe, diese Speise auszuteilen, jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Fassen wir es zusammen. Gott hat ein Eigentumsvolk im Alten Testament herausgeführt aus Ägypten und hat gesagt, ihr seid mir ein besonderes Eigentum. Ich habe euch aus allen Völkern erwählt, um euch die Verheißungen zu geben, um euer Gott zu sein. Ich habe mich euch geoffenbart. Ihr seid mein Volk. Ich will unter euch wandeln und wohnen und will euer Gott sein. Ihr sollt mir ein Volk von Königen und Priestern sein. Und dann im Neuen Testament, Petrus schreibt es ja, wir sind ein Volk von Königen und Priestern bis hin zur Offenbarung, dem ersten Kapitel. Er, der uns geliebt und uns erkauft hat, hat uns zu einem Königtum von Priestern aus Gnaden gemacht. Ihr Lieben, die Gemeinde des neuen Bundes ist eine dem Herrn geweihte Erstlingsschar. Sie ist Gott geweiht von Gott aus, nicht von dir aus. Gott hat geweiht. Wie hat Gott geweiht? Indem gesalbt wurde. Könige und Priester sind gesalbt worden. Und wenn die Salbung über sie kam, Das war die göttliche Weihe. Amen. Gott will uns für sich selber weihen. Amen. Er will die Salbung des Heiligen Geistes über die ganze Gemeinde kommen lassen. Amen. Er will ein Volk von Priestern und Königen aus uns machen und spricht, ihr seid mir ein Sondereigentum. Nicht nur Eigentum, sondern ein Eigentum größter Güte. Nicht nur berufen, sondern auserwählt. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Und die Auserwählten sind die Überwinder. Und aus Gnaden steht ja auch geschrieben, sie haben ihn, den Feind, überwunden, um des Blutes des Lammes willen und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Also die bluterkaufte Schar hat nicht ihr eigenes Wort, nicht ihr eigenes Zeugnis. Sie hat das Wort Gottes und hat das Zeugnis Jesu Christi, unseres Herrn. Und wir danken Gott, der sein Volk gnädig angesehen und heimgesucht hat und uns einen Propheten gesandt mit dem Worte, um uns aus aller Verirrung und Verwirrung herauszuführen, abzusondern, damit wir geheiligt und Gott geweiht werden und sein Sondereigentum aus Gnaden sein dürfen. Nicht, was Menschen über uns sagen, was haben sie über unseren Herrn alles gesagt. Nein, was sagt Gott? Das ist sehr wichtig. Und wir dürfen es bezeugen. Wir glauben, wie die Schrift gesagt hat, wir glauben an die völlige Rechtfertigung durch das Blut des Lammes, an die volle Vergebung, an die Versöhnung mit Gott. Wir glauben daran, dass wir den göttlichen Samen des Wortes aufgenommen haben. Amen. Und wiedergeboren wurden. Amen. Zu einer lebendigen Hoffnung. Amen. Und das göttliche Leben in uns tragen. Amen. Wir dürfen mit Paulus sagen, dass wir vom Tode ins Leben hinübergegangen sind. Amen. Unser Gott ist ein treuer Gott. Er hat seine Gemeinde auf Erden, die er jetzt herausruft und vollendet auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Möge auch heute sein Wort ausrichten, wozu es gesandt wurde, an uns allen. Dass es jeder für sich persönlich glaubt, ja Herr, ich bin auserwählt. Ich glaube, wie die Schrift sagt, ich nehme dein Wort an und alle Segnungen, die du gegeben hast. Und ihr werdet sehen, jetzt setzt der Glaube ein. Und gemeinsam werden wir Gott im Glauben danken, der schon alles getan hat. Wir brauchen es nur noch anzunehmen und persönlich erleben. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei der Lobpreis jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn danken. Möge Bruder Russ mit uns danken.
Lob und Dank sei dem Herrn für sein teures und heiliges Wort, das wir gehört haben. Und so sind wir verpflichtet, dem Herrn den Dank darzubringen. Ehe wir das tun, singen wir den Chorus. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir. Aus dankbarem Herzen, Herr Jesus, von dir, für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neue. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen, Herr Jesus, von mir, für treuer Gott, aus der Tiefe unserer Herzen sagen wir Dank für dein teures und heiliges Wort.
Mein Gott.
Dass wir so reichlich auch heute Abend wieder aufs Neue auf den Tisch gestellt bekommen haben. Möge es in uns ausrichten, wozu du es gesandt hast. Mögen unsere Herzen offen stehen. Du hast uns erwählt. Du hast uns zu deinem Volke gemacht, Herr. Und darum preisen wir deinen herrlichen Namen. Danken dir inniglich dafür, Herr. Und geben dir allein die Ehre. Du bist unser Gott. Wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand. Du hast uns geliebt und du liebst uns, Herr. Bis ans Ende, Herr. So hast du es gesagt, o Herr. Und so steht es geschrieben, du hast die Deinen geliebt. Und du liebst sie bis heute, o Herr. Nimm in die Anbetung, den Preis und den Dank. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Halleluja. Lob und Ehre, Preis und
Ruhm und Anbetung sei deinem Namen. Halleluja.
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 Oh, danke dir, Herr.
Dank und Preis.
Rühmet seinen Namen. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Ehre sei Gott in der Welt. Preis und Ruhm. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Du hast dein Volk gnädig heimgeführt. Du Aufgang aus der Höhe.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Lasst uns singen, ist er nicht wunderbar?
Halleluja.
Ist er nicht wunderbar? Ist er nicht wunderbar? Ist er nicht wunderbar? Wunderbar. Nicht gesehen, nicht gehört, doch in seinem Wort verklärt. Ist er nicht wunderbar, wunderbar? Ja, er ist wunderbar, ja, er ist wunderbar, ja, er ist wunderbar, wunderbar. Denn du hast doch gehört, weil durch seinen Geist erklärt, ja, er ist wunderbar, wunderbar. Und er bleibt wunderbar, und er bleibt wunderbar, und er bleibt wunderbar, wunderbar. Denn er ist wunderbar, er ist wunderbar. Ja, er bleibt wunderbar, wunderbar.
Amen,
Halleluja. Lob und Dank sei dem Herrn für seine Gnade und Treue,
ja,
die er uns immer wieder aufs Neue zuteil werden lässt. Und auch heute Abend sind wir wieder reichlich gesegnet durch sein teures und heiliges Wort. Und so dürfen wir ihm die Ehre geben und uns ihm überlassen. Und dann sind wir wieder morgen hier zusammen im Segen und wollen seinen herrlichen Namen weiter verherrlichen, ihn Lob singen und anbeten und auch hören, was er uns wieder aufs Neue zu sagen hat. Möge er mit uns sein ist mein Gebet. Seid nun der Gnade des Herrn befohlen. Bis morgen. Gott segne euch. Amen.
Amen. Amen.